Bergmomente bei Lowa. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.
Bergauf, bergab und der Film Vertical Limit, das waren meine ersten Berührungspunkte mit den Bergen im Fernsehen. Dann kamen immer krassere und gefährlichere Stunts auf YouTube, höher, schneller, weiter, sage ich mal. Und ungefähr seit genau zu dieser Zeit, also seit Anfang der 2000er, gibt es ein Bergfilmfestival in Oberbayern, das mittlerweile zu den international bedeutendsten Bergfilmfestivals überhaupt zählt. Das Bergfilmfestival Tegernsee. Und der neue Direktor dieser Veranstaltung ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Tom Dauer.
Ja, vielen Dank für die Einladung und grüß dich, Andi. Servus.
Tom, bei mir gibt es immer die dümmste Frage gleich am Anfang. Wenn man sich tagtäglich mit Bergen beschäftigt und dort auch noch wohnt, kann man überhaupt noch Steine sehen oder zieht es dich im Urlaub dann doch eher ans Meer?
Mich zieht es auch ans Meer. Also ich mag das Meer auch sehr gern und genieße es, dort zu sein. Aber die Berge von den Bergen, da kann ich mich nicht satt sehen und auch nicht genug spüren und fühlen. Also da wäre es mir auf jeden Fall nicht fad. Na, da gehe ich immer wieder hin.
Jetzt für Menschen, die das zum ersten Mal hören, also Bergfilmfestival Tegernsee. Was ist denn das genau und wie kann man sich das vorstellen?
Das internationale Bergfilmfestival Tegernsee gibt es, wie du gesagt hast, jetzt seit gut 20 Jahren. Wir haben jetzt heuer dann die 21. Ausgabe. Das ist ein fünftägiges Festival in der Stadt Tegernsee, am Tegernsee, wo die internationale Bergfilmgemeinde zusammenkommt, verschiedenste Filme präsentiert, die zum Teil eher actionlastig sind, sportlastig, zum Teil eher Natur- und Umweltthemen haben oder sich um den Kulturraum Alpen bemühen. Und wir suchen da jeweils um die 60 Filme aus, die wir dann im Laufe dieser Tage zeigen und schauen, dass wir mit den Leuten kommen, eine feine Zeit haben.
Und was würdest du sagen, also was macht einen guten Bergfilm aus?
Das ist jetzt natürlich gleich sozusagen die Frage, die in medias res geht oder die Schlüsselfrage, die sich immer wieder stellt. Vielleicht müssen wir einfach mal über das Genre an sich reden, weil ich glaube, dass den Bergfilm an sich nicht viel von einem normalen Dokumentarfilm oder auch Spielfilm unterscheidet, also unterliegt eigentlich den gleichen Gesetzen, denen jedes andere Genre unterliegt. Es geht letzten Endes immer in erster Linie um eine gute Dramaturgie. Ein Film muss einfach eine Geschichte erzählen und diese Geschichte in einer Weise darstellen, die spannend ist und unterhaltsam. Und dann müssen natürlich im Idealfall noch die Bilder dazu passen und dann wird es ein feiner Film, der halt dann mehr oder weniger zufällig in den Bergen spielt.
Inwieweit hat sich, ich sage mal, das Filmemachen in den Bergen in den letzten Jahrzehnten verändert? Also war früher vielleicht einfach nur ein guter Protagonist notwendig und heute versucht man wirklich immer mit Storytelling so das Krasseste rauszuholen? Oder geht es eigentlich auch schon wieder in die andere Richtung, dass man sagt, Authentizität, das ist das Wichtigste?
Also das glaube ich tatsächlich, dass das nach wie vor so ist. Es gibt vielleicht schon den Versuch, über besonders spektakuläre Aktionen, besonders waghalsige Unternehmungen oder da ein besonderes Gefälle herzustellen. Aber ich glaube, dass sich dieser Ansatz, du hast ja vorher die Vielzahl der Clips erwähnt, die auch auf YouTube laufen. Ich glaube, dass sich dieser Ansatz so ein bisschen totgelaufen hat tatsächlich und man wieder mehr zurückkommt zum eigentlichen Geschichten erzählen. Denn letzten Endes geht es ja darum, dass man wirklich, wie man es früher am Lagerfeuer gemacht hat, irgendwie eine gute Geschichte präsentiert, die bebildert ist. Und ich glaube, dass da einfach die Gesetze, die zu Anfang des Films, des Bergfilms gegolten haben, das Genre ist ja schon älter, dass die nach wie vor heute auch noch gelten.
Aber es war schon so, also seit den 2000ern, es ging schon immer darum, höher, schneller, weiter. Oder wer kann noch krassere Stunts machen, bis man dann irgendwann draufkommen ist, okay, man hat es langsam durchgespielt, das Ganze.
Ja, genau. Also es gab eine Zeit, da wurde sehr viel Wert darauf gelegt und da wurden vielleicht andere Aspekte der guten Geschichte mehr oder weniger vergessen oder sind ein bisschen in den Schatten getreten. Und da gab es tatsächlich eine Zeit, und meine, das ist auch nicht vorbei und ich will dem auch überhaupt nicht seine Berechtigung absprechen. Also wenn jemand dem immer höher, schneller, weiter frönen will, dann hat das ja seine guten Gründe. Und das ist ja auch was irgendwo faszinierend ist nach wie vor. Aber ich glaube, dass einfach die Vielzahl der Aktionen da so ein bisschen eine Nivellierung bewirkt hat dass man eben sich einfach denkt, ja, ich meine, was soll das jetzt? Also irgendwie, das ist einfach noch krasser, aber es gibt mir einfach nichts, oder? Man bekommt als Zuschauer außer diesen kurzen Kitzel irgendwie nicht mehr davon. Und deswegen glaube ich, dass sich das über kurz oder lang einfach ein Ansatz unter vielen sein wird, aber nicht unbedingt derjenige, der die Leute hinterm Ofen hervorholt.
Und bei den Einreichungen, wie kann man sich das vorstellen? Darf da jeder Otto-Normalverbraucher mitmachen, der mit einer GoPro Skifahren geht auf der Piste? Oder werden es mehr Einreichungen in den letzten Jahren, weil ich sage mal, der Zugang zu gutem Film einfacher geworden ist, auch für Otto-Normalmenschen?
Es sind schon mehr Einreichungen geworden. Und es kann im Prinzip auch tatsächlich jeder einreichen, der Lust hat und der irgendwie ein Werk geschaffen hat. Wir haben allerdings eine strenge Vorauswahljury. Wir bekommen jedes Jahr um die 160 bis 180 Einreichungen. Und von diesen werden dann eben 50 bis 60 Filme ausgewählt. Und genau, wenn wir da eben sehen, da ist jetzt einfach nur, sind nur ein paar GoPro-Clips zusammengeschnitten, dann wird es dann dieser Film höchstwahrscheinlich nicht ins Festival schaffen.
Also ihr teilt euch das auf, oder wie kann man sich das vorstellen? Du sitzt dann daheim, kriegst jeden zweiten Tag eine E-Mail, wo es heißt, hey, ich habe den und den Film gemacht, könntest du dir mal anschauen. Also musst du jeden zweiten Tag einen Film anschauen.
Ja, ganz so krass ist es bis jetzt noch nicht. Ich meine, ich schaue zwar viele Filme, macht mir auch nach wie vor Freude. Beim Tegernsee ist so, oder beim Filmfestival Tegernsee ist so, wir haben eine Einreichungsperiode, die ist Ende Februar gestartet und geht bis 31. Mai. Und da kann man sich eben, muss man einen Anmeldebogen ausfüllen, bekommt dann einen Zugang, kann seinen Film hochladen. Und aus diesem Pool von Filmen wählen wir dann eben die entsprechenden aus. Das funktioniert so, dass sich die Vorauswahljury zwei Wochen zusammenhockt. Und da sitzen wir dann tatsächlich im Kämmerlein und schauen von morgens bis abends Filme, bewerten die dann anhand von einem standardisierten Fragebogen, diskutieren über jeden Film und am Schluss kriegt er so eine Note, Bewertung, und dann werden eben die Filme, die halt dann am besten bewertet sind, werden dann ins Festivalprogramm aufgenommen. Und das ist dann nochmal ein anderer Act, dass man dann eben aus diesen 50, 60 Filmen so ein Puzzle zusammenstellt, so dass dann an jedem Abend an dieser 5 Tage irgendwie was ein schönes Programm eben zu sehen ist.
Was würdest du denn sagen, ist deine Berufskrankheit? Also ich glaube, ein Kellner, der in ein Restaurant geht und bedient wird, der schaut natürlich ganz anders darauf, wie er selber bedient wird. Und wenn du im Kino sitzt, dann schaust du einen Film natürlich ganz anders an, ich sage jetzt mal, wie normale Menschen. Kannst du das abschalten, dass du quasi auch noch in der Jury sitzt? Oder sitzt man dann drin und sagt, okay, er hat jetzt den Einstieg gewählt und die Art, irgendwie mich zu catchen. Ist das cool oder kannst du noch neutral Filme schauen?
Also tatsächlich kann ich nach wie vor sehr neutral Filme schauen. Und eigentlich ist das eher die Krankheit sozusagen, dass ich nicht analytisch genug bin vielleicht. Ich hatte kürzlich die Erfahrung in der Jury in Ljubljana, wo ich eingeladen war als Jurymitglied. Und da haben wir eben auch 30 Filme angeschaut. Und ich sitze dann drin wie ein Kind, das zum ersten Mal den Film sieht tatsächlich. Und dann setzt aber sehr schnell entweder eine Freude ein und der Wunsch, dabei zu bleiben und zu erfahren, was passiert, wie geht's weiter, oder man schaltet ab, oder? Und so geht es wahrscheinlich jedem Fernsehschauer oder Kinobesucher. Und genau, und dann setzt eigentlich dann die analytische Arbeit ein, wenn ich dann merke, okay, warum bin ich nach 5 Minuten ausgestiegen? Was ist da falsch gelaufen an dem Film, oder was hat nicht funktioniert? Oder im positiven Fall, warum wollte ich diesen Film unbedingt weiterschauen? Also was hat dieser Filmemacher gemacht? Wie hat er es geschafft, mich zu fesseln, oder? Und da lerne ich dann auch als Filmemacher dann jedes Mal beim Schauen wieder dazu.
Und das ist ja wahrscheinlich auch total interessant, weil Geschmäcker sind ja verschieden. Es gibt ja wahrscheinlich auch mal Tage, da schaust du einen Film an, mit dem kannst du gar nichts anfangen, und ein anderer geht raus und sagt, okay, der hat jetzt mein Leben verändert.
Ja, natürlich, das ist ja auch das Faszinierende. Also dann wird es ja auch wirklich Kunst, oder? Wenn man drin sitzt und ja, ich sage jetzt mal, das ist ja das Schöne an diesem Kinosaal. Also man hat diese dunkle Höhle, wo vorne irgendwas passiert. Jeder ist irgendwo für sich, gleichzeitig in der Gemeinschaft, und man geht dann raus aus dem Saal, unterhält sich und wundert sich, hey, der hat doch nicht den Film, der oder die, das kann nicht sein, das war nicht derselbe Film, ich habe was komplett anderes wahrgenommen, oder? Und da merkt man natürlich auch, wie Wahrnehmung funktioniert und was es da eben für Spielräume gibt. Und das ist aber ja gerade das Schöne an so einem gemeinschaftlichen Erlebnis, dann eben auch bei so einem Festival, wo, ich sage jetzt mal, die Bergszene zusammenkommt, Leute, die sich mehr oder weniger für Berge interessieren, aber irgendwo so einen gemeinsamen Fokus haben und dann miteinander in Austausch treten können.
Jetzt, ich habe mal nachgeschaut, du bist Literaturwissenschaftler, Autor, Regisseur, Abenteurer, Direktor vom Bergfilmfestival. Du hast den österreichischen Filmpreis Die Romy gewonnen für die Kinodokumentation Streif, One Hell of a Ride. Gibt es auf Netflix immer noch. Was hat sich seit diesem Film in deinem Leben verändert?
Beruflich war es tatsächlich so, dass ich nach One Hell of a Ride mehr in das Filmemachen eingestiegen bin. Ich komme ja ursprünglich vom Schreiben. Ich habe so eine klassische journalistische Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule gemacht und bin dann über Texte und Bücherschreiben zum Drehbuchschreiben gekommen und dann zur Regie. Und nach One Hell of a Ride habe ich mehr Feuer gefangen, mehr Lust und Interesse auch am Filmemachen entwickelt. Und seitdem ist dieser Anteil in meinem Berufsleben größer geworden. Das war vielleicht so die größte Veränderung. Genau.
Und was würdest du sagen, sind drei Bergfilme, die wir alle gesehen haben sollten? So ein kleiner Watching-Tipp für Leute, die Netflix durchgebinged haben.
Boah, das ist jetzt schwierig. The Alpinist, der auch bei uns im Kino lief, mit dem Hauptdarsteller Marc Andrew Leclerc, ein Kanadier, der eine irrsinnige alpinistische Vita hatte, die leider auch nur sehr, sehr kurz war, weil er dann eben auch in den Bergen verunglückt ist. Aber ein einzigartiger Charakter, der wohltuend hervorstach unter den vielen Männern und Frauen, die versuchen, jetzt ihre Aktionen filmisch umzusetzen, wo man merkt, dass es im Prinzip mehr um die Umsetzung als um die eigentliche Aktion geht, sage ich mal. Und bei ihm stand immer diese ursprüngliche Idee, Berg zu steigen, im Vordergrund. Und entsprechend schwierig ist es den Filmemachern dann überhaupt gefallen, diesen Typen einzufangen und zu charakterisieren. Letzten Endes ist es ihnen aber hervorragend gelungen und da ist ein super Film draus entstanden. Ja, so ein großer Spielfilm-Klassiker, den man heute vielleicht mit einiger Belustigung auch anschaut, der aber trotzdem wahnsinnig interessant ist, ist Schrei aus Stein von Werner Herzog. Da geht es um die Besteigung des Cerro Torre in Patagonien. Hat eine sehr geheimnisumwitterte Erstbesteigungsgeschichte, wo es bis heute eigentlich nicht ganz klar ist, wer wirklich als Erster auf dem Gipfel stand. Und da gibt es so ganz viele Geschichten, die sich drumherum ranken. Und der Werner Herzog hat es damals ja wirklich sehr gut verfilmt mit Stefan Glowatz in einer der Hauptrollen, also dem bekannten Profi-Alpinisten ursprünglich aus Garmisch-Partenkirchen und jetzt am Starnberger See wohnend. Lass mich nochmal überlegen, vielleicht fällt mir nachher noch ein Dritter ein.
Alles klar, also The Alpinist und Schrei aus Stein mit Stefan Glowatz.
Genau.
Den dritten, den kriegen wir noch.
Also es gibt so viele, es ist so wie wenn man, ja, wenn ich mir jetzt für einen entscheide, dann tun mir alle anderen leid, also deswegen, genau.
Wie ist es denn, wenn man einen Bergfilm dreht? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich habe eine lange Wanderung gemacht, ich bin im Maximiliansweg durch Bayern gelaufen und einmal quer durch Deutschland und habe da jeden Abend ein Video hochgeladen, also so in Echtzeit quasi und habe die Leute teilhaben lassen, habe das mit dem Handy geschnitten. Jetzt hat sich da rausgestellt, beziehungsweise habe ich da in meinem Leben gelernt, sich eine Auszeit nehmen und etwas für sich selber tun, hat nichts damit zu tun, wenn eine Kamera dabei ist, weil man eigentlich die ganze Zeit beschäftigt damit ist, dass man coole Szenen dreht oder was weiß ich. Also es ist richtig Arbeit. Es schaut aber beim Endprodukt, beim Film eigentlich immer so aus, ja, das ist halt alles ganz normal. Also wie viel ist echt und wie viel muss man dann wirklich auch stellen? Ich sage jetzt mal bei Bergauf, Bergab oder bei einer Dokumentation.
Das ist immer ein schmaler Grat, den man da geht als Filmemacher in den Bergen, weil man natürlich das Erlebnis möglichst ursprünglich einfangen will, aus bildtechnischen Gründen, aus ästhetischen Gründen, aber gerne dann ab und zu mal hätte, dass sich eine Einstellung oder eine Szene wiederholt. Und da muss man ein bisschen ein Gespür entwickeln dafür, was kann dann noch echt sein und was ist dann einfach schon zu sehr gekünstelt. Man merkt, dass ein schöner Gradmesser ist immer der, dass die Protagonisten irgendwie sagen, na, also das mache ich jetzt ganz sicher nochmal, weil jetzt klang es einfach. Dann weiß man, dass man als Filmemacher zu weit gegangen ist.
Also mache ich nimmer, oder? Du hast gesagt, machen wir nochmal, aber du meinst,
mache ich nimmer, Entschuldigung, genau. Ja. Also ja. Das,
na, passt.
Genau. Und genau, da merkt man dann recht schnell, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber es nützt da oft nichts. Also manchmal muss man einfach Szenen wiederholen und genau, und dann Ja, aber dann eben auch, das ist dann die Aufgabe vom Regisseur, dann drauf zu schauen, dass das halt trotzdem irgendwie möglichst wahrhaftig wirkt. Aber wie du gesagt hast, das ist ein großer Unterschied eben, ob man jetzt halt wirklich einfach nur so in die Berge geht oder halt mit der Kamera und schauen muss, dass man dann im Endeffekt irgendwie eine Geschichte rauskriegt, die man dann schön erzählen kann.
Aber das passt ja ganz gut, weil ich finde, Menschen, die in den Bergen sind, sind größtenteils doch ein bisschen, haben eine weitere Sicht, sage ich mal, sind Menschenfreunde eigentlich, beziehungsweise man weiß dann halt schon, wie man zumindest untereinander umgeht, man grüßt sich vielleicht. Ist es beim Filmemachen dann auch einfach wichtig, dass man jemanden hat als Autor oder Regisseur, der halt einfach das Gespür hat für die Menschen? Ich glaube, du kannst da nicht mit der Brechstange reingehen und sagen, okay, mach das da jetzt zum 10. Mal und was weiß ich, sondern man muss ja immer auf die Leute zugehen und man braucht ein Gespür, oder?
Also ich glaube, das ist das A und O, genau. Also bei, egal jetzt wahrscheinlich, in was für einem Filmgenre man da unterwegs ist, aber am Berg ist es natürlich ganz besonders, weil gut, wenn ich jetzt eine normale Wanderung filme, vielleicht noch nicht so im Extrem, aber sobald es darum geht, dass man jetzt halt zum Beispiel eine Besteigung oder eine Klettertour, weiß nicht, ich sage jetzt mal als Beispiel, im Wilden Kaiser oder in der Laliderer Nordwand filmt, dann weiß man natürlich, dass jeder, der da beteiligt ist, eh schon unter Anspannung steht und ein gewisses Risiko einfach eingeht. Und dann immer noch zu sagen und so, pass auf, du musst jetzt das und das anders machen und so, das funktioniert einfach nicht, oder? Da muss man vorher im besten Fall schon ein Gefühl und ein Verständnis füreinander zu entwickeln und so ein bisschen rausfinden, eben wie weit ist jemand bereit zu gehen oder wo sind die Grenzen und was will ich auch erreichen mit meinem Film, oder? Ich will ja jetzt auch nicht, dass jemand da in einer Situation kommt, in der er eigentlich nicht sein will, sondern ich will ja eigentlich zeigen, dass da irgendwie jemand eine Freude und eine Leidenschaft hat für das, was er tut.
Gibt es noch etwas, bei dem du sagen würdest, ja, das vereint alle Bergsportler, beziehungsweise das haben Bergmenschen in der DNA?
Ich glaube, dass es die Bereitschaft ist, mit unsicherem Wissen umzugehen. Ich glaube, dass das Bergsteiger und Alpinisten, Kletterer auszeichnet, dass sie einfach ein Verständnis, dass man in den Bergen ein Verständnis dafür entwickelt, dass man im Leben einfach nicht alles unter Kontrolle haben kann. Dass es sozusagen ein schmaler Grat gibt zwischen dem, was man selbst imstande ist zu beeinflussen und dem, was eigentlich außerhalb des eigentlichen Einflussbereichs passiert. Und genau in dieser Lücke eben zwischen dem persönlichen zwischen der persönlichen Befähigung und dem allgemeinen Geschehen sozusagen liegt dann der Grad der Freiheit. Weil da kannst du entscheiden, wie weit gehe ich dann mit dem, was ich persönlich tun kann und wo ist meine Grenze, wann überschreite ich die und wann ist das Risiko einfach zu groß und ich mag nicht mehr.
Dann ist es in den Bergen eigentlich wie beim Reisen. Also mein Bruder hat einmal gesagt, okay, du bist zu Gast in diesem Land, also führe dich dementsprechend auf oder verhalte dich dementsprechend. Ist ja beim Berg eigentlich genauso, du bist ja auch nur zu Gast eigentlich. Und das sollte man auch wertschätzen.
Auf jeden Fall. Und das, was man dann natürlich lernt oder sehr schnell spürt, ich meine, da muss man jetzt nicht extrem unterwegs sein, das spürt man bei jeder Wanderung in den Vorbergen, dass man als Mensch halt relativ klein ist und ein ganz unbedeutendes Element in diesem großen Gebirgsraum, oder? Und was man da halt sehr schnell lernt, ist einfach Demut zu haben vor dem, was in der Natur halt vor sich geht. Und das geht, Das weiß ja jeder, also anrückende Wetterfront, schnell einsetzendes Unwetter, Gewitter, Sturm, Schneefall, Wind, da wird einem sehr schnell seine eigene Beschränktheit gezeigt.
Was sind denn da so Bergmomente, die dir in Erinnerung geblieben sind? Also ich meine, natürlich gibt es unzählige, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich sage jetzt mal welche, wo der Arsch auch ordentlich auf Grundeis gegangen ist und welche, die wunderschön waren.
Also große Angst habe ich schon oft gehabt. fallen mir zum Beispiel Begehung der Marmolata Südwand, das ist eine der großen Dolomitenwände, wo ich in meinen Sturm- und Drangjahren mal gemeint habe, dass wir relativ schnell eine Tour klettern können, die damals für uns schon im Grenzbereich dessen lag, was wir klettern konnten, mussten dann in der Wand bivakieren und in der Nacht hat dann ein richtig krasser Schneesturm eingesetzt, so dass wir in der Früh halt schon relativ stark unterkühlt waren und irgendwie schauen haben müssen, dass wir diesen Berg, diese Wand wieder abseilen. Da waren also die Finger so eingefroren, dass wir wirklich ja die Seile und Karabiner und so weiter fast gar nicht mehr bedienen konnten und uns da irgendwie runterschlagen mussten. Und das sind so Momente, wo die Angst dann erst im Verlauf des Tuns vielleicht gar nicht so stark spürbar ist oder wenn man so beschäftigt mit dem Überleben ist und dann danach unten ist und sie denkt, also Wahnsinn, was war das eigentlich? Also warum habe ich das eigentlich gemacht? Und dann halt daraus lernt im besten Fall und schaut, dass einem das nie wieder passiert. Und die schönsten Momente hatte ich einerseits allein, also ich genieße es auch sehr, immer mal wieder allein in den Bergen zu sein, aber die noch schöneren sind eigentlich, wenn man irgendwie ein Erlebnis teilen kann. Und da gibt es ganz viele, also das geht wirklich von einem Sonnenaufgang irgendwo los bis hin zum Erreichen eines Gipfels irgendwie nach einer schwierigen Tour. Oder wenn ich mit meiner Familie beim Skitouren gehen bin, ja, das sind einfach so wunderschöne Sachen, die man dann immer wieder haben mag.
Jetzt, du hast das gerade erzählt, Bergtouren alleine sind auch schön. Jetzt, wenn man sich deinen Lebenslauf so durchliest, dann scheinst du nicht viel Langeweile zu haben, weil du immer was anderes ausprobiert hast, immer wieder was Neues, sind sehr viele Punkte drin. Wie gehst du mit Langeweile um? Bist du ein Mensch, der Langeweile aushalten kann überhaupt?
Also tatsächlich ist mir fast nie fad. Also irgendwas gibt es immer, und wenn es ein Buch lesen ist. Aber ich bin schon auch faul. Also ich kann schon einmal alle 5 Grad sein lassen.
Und jetzt ist es ja so, dass vom 16. bis zum 20. Oktober wieder das Bergfilmfestival am Tegernsee ist. Kann sich da jeder Tickets kaufen? Kommen da nur geladene Gäste? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen, wenn man da noch nie war?
Na, da kann sich jeder Ticket kaufen. Also ist jeder willkommen. Die Tickets gibt es online über München-Ticket dann zu erwerben. Oder eben direkt vor Ort an der Abendkasse oder im Tourismusbüro, glaube ich, gibt es auch. Na, und da ist jeder eingeladen, freilich. Also da brauchen wir jetzt keine Einladung.
Jetzt würde ich zum Ende doch nochmal gern kurz über deine Stationen reden. Du bist in München geboren, hast aber in Mexico City gelebt, warst in Afghanistan. Warum bist du so ein Weltenbummler?
Also, wenn man so will, bin ich sozusagen fast zum Weltenbummler-Dasein irgendwie gezwungen worden in meiner frühen Kindheit, weil meine Eltern waren damals als Entwicklungshelfer tätig. Die waren 7 Jahre in Afghanistan, haben sie da kennengelernt. Und genau, als ich zur Welt kam, hat meine Mutter einen Heimaturlaub eingereicht und ist dann eben von Kabul nach München geflogen, um da eben hygienisch ein bisschen anderen Umgebung eben.
In der sauberen Klinik.
Genau, ihr Kind so auf die Welt zu bringen. Allerdings bin ich dann, als ich 6 Wochen alt war, hat sie mir wieder ins Flugzeug gesteckt und wir sind wieder nach Afghanistan. Und da war es jetzt natürlich nichts mehr davor. Da war ich Baby und Kleinkind. Und als ich 1 Jahr alt war oder 1,5, sind wir dann von Afghanistan nach Mexiko gezogen, wo mein Vater als Lehrer gearbeitet hat, meine Mutter dann zu Hause war mit den Kindern. Und da haben wir 7 Jahre gewohnt und sind dann wieder nach Deutschland, nach München zurück. Als ich dann eingeschult werden sollte, hieß es damals, der spricht nicht gut genug Deutsch. Weil wir daheim immer Spanisch geredet haben, der muss jetzt nochmal ein Jahr warten, bis er eingeschult wird. Und dann musste ich 1 Jahr in einer Einrichtung so eine Fördereinrichtung für Kinder mit Einschränkungen. Förderschule, genau. Und da habe ich dann 1 Jahr verbracht und dann durfte ich erst in die Schule. Und genau, und dann habe ich seitdem in München gewohnt und mein halbes Leben jetzt allerdings hier schon draußen am Richtung Tegernsee.
Aber das muss ja entnervig sein, oder? Also du bist in Mexico City, spielst jetzt einfach mit normalen Kids, es ist warm, es ist schön, du hast tolle Tacos und dann kommst du wieder nach Deutschland, wirst eingeschult, der Winter steht vor der Haustür, es ist kalt und Leute sagen zu dir, du redest nicht gescheit. Wie war das für
dich? Also statt die Tacos kaufst du dann die Brezen, weil das war natürlich auch fein. Aber tatsächlich hatte ich so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis, weil ich wirklich mal zum Bäcker gegangen bin, also zum Bäcker geschickt worden bin, zum Semmeln heute in der Früh. Und irgendwie hat mich diese Bäckersfrau nicht verstanden. Ich weiß nicht, lag das daran, dass ich zu schüchtern war und zu leise geredet habe oder hatte so einen starken Akzent? Jedenfalls kam ich heim und habe zu meinen Eltern gesagt, ich rede jetzt kein Spanisch mehr. Ich rede jetzt nur noch Deutsch. Und genau, und das war wirklich so, ja, so, man hat manchmal so Dinge in der Kindheit, die man nie vergisst und das gehört dazu. Und genau, und aber dann ist dann die Integration relativ schnell gelungen. Also ich habe mich dann schon ganz gut zurechtgefunden in der Grundschule, im Fußballverein und genau. Und dann halt sehr schnell dann im Münchner Klettergarten in Buchenhain, wo ich dann eigentlich so Dauergast war als Jugendlicher.
Und obwohl du so viel gesehen hast von der Welt und ich sage jetzt mal die ersten 7 Jahre deines Lebens gar nicht in Bayern gewohnt hast, du würdest schon sagen, das ist deine Heimat. Also hier hast du einen Dreh- und Angelpunkt, hier möchtest du bleiben und das ist so, ja, daheim.
Das würde ich auf jeden Fall so sehen, ja. Also das hat sich entwickelt. Ich meine, ich bin dann im Nachhinein nach wie vor viel gereist, eigentlich während meiner ganzen Studienzeit und frühen Erwachsenenzeit. Und dann später eben auch auf vielen Expeditionen gewesen. Aber mein Dreh- und Angelpunkt war immer München und jetzt Oberbayern. Und ja, seit etlichen Jahren, jetzt auch schon seit gut 20 Jahren, seitdem es das Bergfilmfestival gibt, ist natürlich meine Familie jetzt mein Dreh- und Angelpunkt, genau.
Wie war das für dich, als es plötzlich hieß, ja, du bist jetzt der neue Direktor?
Ich habe unglaubliche Freude gespürt oder empfunden, als mir der Micky Pause, der langjährige Festivaldirektor, der das Bergfilmfestival initiiert und aufgebaut hat, als er mich gefragt hat, ob ich seine Nachfolge antreten würde, da habe ich mich einfach erst einmal wahnsinnig gefreut und war schon ziemlich stolz, muss ich sagen, also dass man irgendwo, dass vielleicht die Arbeit, die man jetzt hat, lang oder die er lange gemacht hatte, dass die irgendwie auf diese Weise auch gewürdigt wird. Und jetzt kommt dann immer mehr schon so ein bisschen die Anspannung und ich merke, dass ganz schön viel Arbeit ist und dass da immer wieder neue Sachen hinzukommen und es steigt dann schon sicherlich, je näher das Festival rückt, wird auch meine Nervosität steigen und ich hoffe, dass ich dann irgendwie alles gut in den Griff kriege.
Ja, und das Gute ist, du hast mittlerweile in deinem Leben gelernt, man lernt ja dazu. Also so das erste Mal ist immer so das Besonderste und dann kann man ja vergleichen, dann wird es ja auch entspannter. Aber genießt dein erstes Mal diesen Oktober, das wird wahrscheinlich nie wieder so schön.
Ja, vielen Dank. Ja. Also das werde ich auf jeden Fall probieren. Danke dir.
Für alle, die jetzt bis zum Ende durchgehört haben, beziehungsweise uns immer noch zuhören, uns fehlt noch ein dritter Bergfilm,
den
man unbedingt gesehen haben sollte.
Ja, gut, spontan würde ich sagen Yosemite Uprising. Das ist eine Dokumentation über das Yosemite Valley in Kalifornien, in den USA. Ein Film, der für mich so ein bisschen auch das widerspiegelt, was ich mit meiner Arbeit versuche. Der Film zeigt Höchstleistungen, zeigt Kletterhöchstleistungen, die in diesem einzigartigen Tal an diesen großen Granitwänden vollbracht wurden. Fokussiert sich aber nicht allein darauf, sondern erzählt eigentlich die kulturelle Entwicklung dieser Kletterszene in Kalifornien von den 60er Jahren bis heute und erzählt auf eine sehr schöne Art und Weise, wie sich gesellschaftliche Entwicklungen in diesem Mikrokosmos Klettern widerspiegeln, was für Leute das sind, wie die denken, wie die an ihr Tun herangehen, angefangen von so einem hippiesken Lifestyle, der sich dann immer weiter hin orientiert zur sportlichen Tätigkeit, wo die Außendarstellung mehr und mehr Raum einnimmt und wichtiger wird, aber trotzdem eben das Lebensgefühl Klettern erhalten bleibt. Und Yosemite Uprising ist sozusagen so dort, so umfasst die Summe all dessen, was das Klettern für mich ausmacht eigentlich.
Möchtest du den Leuten abschließend noch was mit auf den Weg geben?
Ich zitiere meinen Sohn, der 17 Jahre alt ist und der kürzlich für die Abiturzeitung nach seinem Lebensmotto gefragt wurde. Und er hat dann in seiner großen Weisheit gesagt, seid freundlich.
Ist lustig, weil wir letztens auch darüber geredet haben, was man, wenn man auf dem Sterbebett liegt, seinen Kindern noch mit auf den Weg geben würde, wenn man nur noch einen Satz sagen könnte. Und wir haben uns geeinigt auf Psycho-Arschloch.
Ja, genau. Ich glaube, darauf kommt es letzten Endes an, oder?
Genau, bleibt freundlich, klingt ein bisschen positiver, muss man tatsächlich sagen.
Genau.
Also, falls ihr einen Bergfilm produzieren möchtet, ihr habt noch Zeit bis Ende Mai, wenn ich dich richtig verstanden habe. So lange kann man Filme einreichen beim Bergfilmfestival Tegernsee. Vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir wünschen dir eine wunderbare Premiere von Dauer.
Ja, ich bedanke mich für die Zeit, die ich gekriegt habe und freue mich, wenn möglichst viel Leute im Oktober an Tegernsee kommen. Danke dir.
Bergmomente bei LOVA. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.